Wer kommt in meine Arme? Ich sehe schon einige lachen. Ja? Kennt ihr dieses Spiel? Ich vermute, ja, dass die Eltern oft mit ihren Kindern spielen oder die Verwandten. Und auch meine Kinder, ich habe 3 Kinder im Alter von 3 bis 9, sie lieben das. Mit der 9-Jährigen und dem 6-Jährigen wird es schon relativ anstrengend und schwierig. Gerade wenn der 6-Jährige Bursche auf mich zugerannt kommt, kriege ich schon manchmal echt Angst. Ja, aber sie lieben es. Wer kommt in meine Arme? Und wenn sie dann angerannt kommen, dann entweder nehme ich sie in den Arm und knuddel sie ganz fest. Oder ich nutze ihre Energie, diesen Schwung und werfe sie in die Lüfte. Fangen sie natürlich wieder auf oder drehen uns einmal im Kreis. Und sie lieben es und wollen es natürlich am liebsten sofort nochmal. Also ich könnte euch erinnern, dass eure Eltern oder Verwandten das mit euch gespielt haben und welche Gefühle das in euch ausgelöst hat? Nein. Ja, bei manchen war das so nicht. Oder man kann sich auch an manches da auch gar nicht so erinnern, weil es natürlich etwas ist, was man mit kleinen Kindern macht. Aber wir erleben es, es macht Kinder glücklich. Und es kann so einfach sein. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Schlicht daran, dass es Aufmerksamkeit ist, die Kinder hier ganz intensiv bekommen. Zuwendung von den wichtigsten Bezugspersonen. Hier wird interagiert, hier wird miteinander gelacht, Aufmerksamkeit geschenkt, Leichtigkeit versprüht und sich geherzt. Und genau das gehört zu unseren Grundbedürfnissen unseres Menschseins, dass wir gesehen werden und mehr noch, anerkannt und Wertschätzung uns entgegengebracht wird, geliebt werden. In allererster Linie von unseren wichtigsten und nächsten Bezugspersonen, von unseren Eltern, dann auch für den Verwandten, vielleicht von dem einen oder anderen Lehrer oder der Lehrerin. Und das, was wir dort erfahren, in diesen allerersten Jahren unseres Lebens, das geht auch ein Leben lang entsprechend mit uns. Wer kommt in meine Arme? Manch einer hat diese Aufmerksamkeit nur bedingt bekommen. Das Lob des Vaters, das gab es nur, wenn gute Noten nach Hause gebracht wurden. Dann gab es die Aufmerksamkeit. Aber eben nur dann, wenn das Zeugnis gut war. Ansonsten ist er seinen Hobbys und seiner Arbeit nachgegangen. Oder da war der Grundsatz der Mutter, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und es gab kaum Ausnahmen. So, da musste immer erst alles gemacht werden, erst die Schulaufgaben, dann die Arbeiten und Aufgaben zu Hause, mithelfen und so weiter. Und die Mutter entsprechend hatte auch genug zu tun. Jemand anders erinnert sich, nur wenn ich wirklich krank war, dann hatte Mutter Zeit für mich und sich irgendwie zu mir ans Bett gesetzt oder gelegt und mich versorgt. Aber ansonsten war irgendwie der stressige Alltag da und die anderen Geschwister und noch der Nebenjob und. Und es war keine Zeit zum Fröhlichsein. Jemand anderes. Ich durfte selten draußen im Sand oder Dreck spielen, da haben sich meine Eltern geekelt. Später als Jugendlicher, wenn ich mal in Jogginghose rumlief, dann bekam ich zu hören, zieh dir mal was Ordentliches an. Und das war prägend. Also nur wenn alles in Ordnung war, wenn alles sauber war, dann habe ich Aufmerksamkeit bekommen. Und viele, viele andere Geschichten gibt es. Erst wenn du mir dieses oder jenes beweist, erst dann zeige ich dir, dass du mir wertvoll bist. Das heißt, wie wir geprägt worden sind, das geht mit uns. Manch einer hat ähnlich negative Erfahrungen mit der Kirche und Glaubensgemeinschaft gemacht. Da gehörst du scheinbar erst dazu, wenn du entsprechend gewisse Kriterien erfüllst, Voraussetzungen. Komm in meine Arme, wenn du anständig gekleidet bist. Komm in meine Arme, wenn du dich brav verhältst. Ja, komm in unsere Gemeinschaft hinein, wenn du zu allem Ja und Amen sagst. Bloß keine Kritik äußern, keine eigene Meinung haben. Ja, wenn du in deinem Leben alles im Griff hast, alle deine Beziehungen gelingen, Scheitern nicht gestattet. Manchmal leben wir sowas in unseren Gemeinden vor, ganz direkt oder aber vermitteln es auch indirekt. Und hier wird natürlich dann auch ein Gottesbild vermittelt, das gar nicht dem entspricht, was Jesus Christus uns verkündet hat und wie wir Gott in Jesus Christus kennenlernen. Es ist ein Gott, der an Bedingungen geknüpft ist, der kritisch auf uns herabschaut. Und zur Zeit von Jesus, da gab es eine ganze Menge an Leuten, die tatsächlich auch solch einen Gott vermittelt haben. Allen voran die Glaubenselite der damaligen Zeit, also die obersten Priester und die führenden geistlichen Leute in Israel. Ein Gott der Kontrolle, ein Gott, der Bedingungen und Auflagen erstellt, die zu erfüllen sind, und der ein Gott, der scheinbar Menschen ausgrenzt. Aber Jesus, der verkörpert so ein ganz anderes Gottesbild als das, was Menschen manchmal verkünden und vorleben. Und das ärgerte damals schon entsprechend diese frommen Obersten, die fromme Elite in Israel. Und Jesus suchte den engsten Kontakt zu den Menschen. Und zwar Menschen aus allen sozialen Schichten. Natürlich ganz besonders zu denen, die in der Gesellschaft ausgegrenzt waren, und da gab es eine ganze Menge Menschen, die krank waren, die Ausschlag hatten, die man nicht gerne umarmen mochte, wo man das auch nicht genau einzuordnen wusste damals, wie sehr Krankheiten und welche Krankheiten ansteckend sind. Er ist aber auch zu denen gegangen, die Leute ausgebeutet haben, und er hat nicht nur alles abgenickt, er hat sie natürlich auch dafür kritisiert. Aber trotzdem, und er hat auch den Kontakt gesucht, natürlich zu den führenden Priestern, mit denen er auch diskutiert und gestritten hat. Er hatte gar keinerlei Berührungsängste und schon gar nicht zu denen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt waren. Aber genau das ärgerte tatsächlich die Obersten und die Frommen. Und so lesen wir das dann am Anfang im Lukas-Evangelium in Lukas 15, Vers 1 und 2. Alle Zolleinnehmer, also die damaligen, könnte ich sagen, Steuereintreiber, die oft sich mehr in die Tasche geschaufelt haben, als eigentlich rechtmäßig war, alle Zolleinnehmer und andere Menschen, die ein Leben voller Schuld führten, kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber. Sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Jesus bekommt diesen Ärger zu spüren und er bekommt ihn mit. Und genau deswegen geht er auf diese fromme Elite ein mit drei Gleichnissen. Zunächst dem Gleichnis von dem verlorenen Groschen. Dann dem Gleichnis des verlorenen Schafs und dann dem Gleichnis, was wir gerade eben gehört haben. Und da erzählt Jesus ganz bewusst diese Gleichnisse immer wieder mit Blick auf Gott, deutlich zu machen, so wie ich es euch hier berichte, ist Gott. Da ist also ein Vater, der hat zwei Söhne und er ist ein Großgrundbesitzer mit nicht nur Viehwirtschaft, sondern auch im großen Ackerlandbau, wirklich ein gut florierender Betrieb, für damalige Verhältnisse sehr wohlhabend. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, ein Millionär. Und der Jüngere aber, der möchte sein Erbe schon ausbezahlt haben, und das war damals ein Unding, noch vor dem Ableben des Vaters das Erbe ausgezahlt bekommen zu haben. Wäre selbst heute schon auch komisch, wenn ein Kind das einfordern würde. Damals war es noch krasser. Aber dieser gnädige, barmherzige Vater lässt sich darauf ein und er überschreibt jeweils zu 50% den beiden Söhnen sein Erbe. Und der jüngere Sohn, der macht sein Erbe zu Geld, nimmt es und geht von zu Hause weg. Erstmal nichts Verwerfliches daran, aber wie er dann entsprechend sein Leben lebend damit umgeht. Es wird uns hier allerdings nicht berichtet, wie wir das immer wieder so oft auch in manchen Predigten schon gehört haben, was der Sohn da macht. Der Vorwurf des Älteren später ist es, ja, der hat sein Geld mit Huren und Sonstigem zugebracht und hat das Geld rausgeschmissen. Das ist der Vorwurf des älteren Bruders. Wir wissen es aber nicht genau. Auf jeden Fall, das ist auch nicht der Punkt, was er gemacht hat in erster Linie, sondern der Punkt ist der, er verlässt die guten Wurzeln seines Lebens. Und er vergeudet alles, was er hat. Er ist überhaupt gar nicht klug und nachhaltig mit dem unterwegs, was sein guter Vater ihm geboten hat und aufgebaut hat in seinem Leben, nicht nur für sich selbst, sondern entsprechend für seine Kinder. Zum Wohle der Kinder und zum Leben. Und dann bricht entsprechend eine Hungersnot aus und dieser jüngere Bruder, der alles vergeudet hat, landet am Ende bei einem Schweinebauern, weil er nichts zu essen hat, versucht er da irgendwie über die Runden zu kommen, aber weil ja eine Hungersnot ist, ist sowieso kaum was zu essen da und er würde am liebsten wenigstens was von dem Futter nehmen, aber auch das ist ihm nicht gestattet, hat ihm der Bauer untersagt. Und da, während er da bei diesem Dreck ist, mit seinen letzten Klamotten, die er an sich trägt, zerrissen, zerlumpt, mit einem knurrenden Magen, abgemagert, da kommt er zur Besinnung und will zu seinem Vater zurückkehren. Er erkennt seine Lage und merkt, wie sehr er sich verzockt hat und auch vielleicht seinen Vater enttäuscht. Und es wird ihm alles bewusst. Er merkt, zu Hause ging es mir richtig gut. Ich hatte alles. Ich hatte da alles. Ich will zurückkehren, entscheidet er sich, zu meinem Vater. Und ich will ihm um Vergebung bitten und ich will bei ihm einsteigen und bei ihm arbeiten. Ja, das will ich tun. Und so entschlossen macht er sich auf den Weg. Und als er sich seinem Elternhaus nähert, rasen ihm die Gedanken nur so durch den Kopf. Wird sein Vater ihn tatsächlich wieder aufnehmen? Wie wird er ihn antreffen? Sitzt er in seinem Arbeitszimmer, wie oft, so oft am PC? Führt er wieder eine seiner vielen Telefonate mit den Geschäftspartnern und hat eigentlich gar keine Zeit, ist busy, muss den Betrieb aufrechterhalten und vorwärts bringen? Was wird er sagen? Ah, habe ich mir doch gedacht, dass du irgendwann wieder zurückkommst, dass du es nicht gebacken kriegst. Oder wurde auch Zeit? Bist du endlich zur Einsicht gekommen? Ah, alles Geld verzockt? So, ich kann dir aushelfen, aber du wirst hart arbeiten hier bei mir und das wieder gut machen. Bist ja selbst schuld. Wie wird er wohl empfangen? Je näher er kommt, desto höher schlägt sein Puls und er spürt sein Herz klopfen vor Aufregung. Und dann auf einmal ist er in der Nähe des Riesengerufs. Von Weitem sieht er schon das Hoftor und er sieht dort eine Person, die aus dem Hoftor herauskommt. Und er kommt immer näher und erkennt, es ist sein Vater. Sein Vater, der auf ihn zukommt. Und je näher er kommt, desto schneller wird er und er sieht ein großes, fröhliches Strahlen im Gesicht des Vaters. Und als sie sich treffen, da fällt der Vater ihm um den Arm und er küsst ihn und heißt ihn herzlich willkommen und sagt, schön, dass du wieder da bist. Komm in meine Arme. Ja, mehr noch. Diesem heruntergekommenen und ausgelaugten, stinkenden Sohn, den nimmt er in das Haus mit auf, er lässt ihn die besten Kleider bringen, Festkleidung anziehen, er gibt ihm einen Ring an den Finger und Schuhe und es ist nicht irgendein Ring, den er da bekommt, sondern es ist der Siegelring. der Familie. Ein Siegelring, das kennen wir heute gar nicht mehr. Was ist damals gewesen, um Geschäfte abschließen zu können? Das heißt, der Vater setzt ihn in die gleiche Würde wieder ein, die er vorher gehabt hat. Obwohl er alles verzockt hat. Schlechter Geschäftsmann. So barmherzig ist der Vater. Was für eine Ehre. Ein Gamechanger, würden wir heute sagen. Und so ist Gott, vermittelt uns Jesus. Er ist ein liebender Vater, der sehnsüchtig darauf wartet, dass wir Menschen zu ihm kommen. Und er ruft förmlich, wer kommt in meine Arme? Und steht da mit geöffneten Armen, mit fröhlichem Gesicht. Wie wir es in der Jahreslosung hören, mit geöffneten Türen, nicht verschlossenen. Und er meint das nicht nur so, sondern er tut es auch. Er empfängt uns mit offenen Armen. Und ja, mehr noch, er läuft uns sogar entgegen. Er kommt auf dich zu. Und das ist ein Bild, das im damaligen Orient völlig fremd war. Das ist hier etwas radikal Neues, was Jesus entsprechend in diese Geschichte mit hineinnimmt. Dass nämlich ein Oberhaupt, ein Patriarch, der in der damaligen Zeit auf seine Familienmitglieder zurennt, das ist undenkbar. Wenn jemand etwas wollte von dem Oberhaupt der Familie, dann hatte man zu ihm zu kommen, aber nicht umgekehrt. Und so ist Gott, dass er auf uns zugeht. Er lädt dich nicht nur ein und sagt, wer kommt in meine Arme und ich bin hier und du kannst schon kommen, sondern er geht auf dich und auf mich zu. Und das hat er ja auch schon getan. Und er tut es immer wieder. In Jesus Christus ist er zu uns gekommen, auf uns zugegangen und hat uns in Person von Jesus Christus seine Liebe gezeigt und uns versprochen, bei uns zu sein. Er ist schon längst da an deiner Seite, in deinem Alltag. Bei dem, was dir gut gelingt und bei dem, was dir misslingt. In deinen Sorgen und Ängsten, bei deinen Zweifeln und offenen Fragen. In dem, wo es fröhlich miteinander zugeht, aber auch in den Konflikten und den Herausforderungen des Lebens. Jesus ist da, an deiner Seite. Ob wir das immer gerade spüren oder nicht. Die Frage ist, die sich jemand vielleicht auch stellt, wie kann ich denn ihm begegnen? Wie kann ich Jesus begegnen? Ja, im Glauben. Jesus lädt dich ein, ihm zu vertrauen und im Gespräch mit ihm zu sein, jeden Tag und zu ihm zu beten und ihm entsprechend das zu bringen, was gerade dein Leben ausmacht. Mit dem zu ihm zu kommen, was du hast und mit dem, was du nicht hast. Und mit dem, was einfach läuft und dem, was dich auch und was wo Leichtigkeit ist, sondern mit dem, was dich belastet. Bring deine Erfolge zu ihm und es wird dich davor bewahren, abzuheben und dich zu verspekulieren. Vor Hochmut bewahrt er uns. Und bring dein Versagen zu ihm und er wird dich entsprechend wieder aufrichten. Und vor Selbstmitleid bewahren und dem Urteil anderer. Also im Glauben, im Vertrauen erfahren wir, dass Gott da ist und im Bekenntnis zu ihm. Und Matthias, du hattest das am Anfang auch aufgegriffen durch diesen Tagesimpuls von Roland Will, durch entsprechend auch Buße. Etwas, das wir gerade in den Freikirchen gar nicht mehr so kennen. Buße ist sowas, was wir mit der katholischen Kirche verbinden, aber es ist im Endeffekt, hat es nichts mit katholischer Kirche zu tun, sondern mit unserem Glauben. Es meint nichts anderes als Umkehr und eine Sinnesänderung. Dass wir vielleicht manches, was wir falsch erkannt haben, jetzt auf einmal neu denken und das, was uns da noch belastet, da, wo wir Schuld auf uns geladen haben, das zu benennen und uns von jemand anderem im Namen Gottes auch die Vergebung zusprechen zu lassen. Das ist so befreiend. In der Gemeinschaft miteinander von Glaubenden und auch von denen, die gerade zweifeln, erleben wir Jesus Christus und offene Arme Gottes in der Vergebung. Genauso wie auch in der Selbstannahme. Liebe deinen Nächsten, hat Jesus gesagt. Unsere Mitmenschen, wie dich selbst. Das heißt, auch in der Selbstannahme erfahren wir Gottes geöffneten Arme, dass wir uns selbst Zuspruch geben können. Ich habe jetzt etwas Großartiges gelesen, da schreibt eine Psychologin, geschrieben, Eigenlob. Eigenlob ist ein Wohlgeruch. Kennt ihr den Spruch, den Weisheits, den aus dem Volksmund? Eigenlob stinkt. Er sagt, nein, das stimmt gar nicht. Wie gut ist das, wenn wir auch tatsächlich erkennen, was wir gut geleistet haben und uns sagen, hey, das habe ich gut gemacht. Das baut auf. Und das ist auch legitim, sich mal selbst zu loben. Natürlich gibt es das Extrem. Wenn wir uns dann nur noch um uns selbst kreisen, wäre es die Selbstsucht. Auch in der Selbstannahme erfahren wir die geöffneten Arme Gottes. Oder in der Stille. Und entsprechend anderen Menschen zu dienen, die gerade Hilfe brauchen. Und im Lobpreis und in so vielen anderen Dingen. Gott ist da und er geht nicht nur auf uns zu, sondern er will uns weiter im Leben begleiten. Wer kommt in meine Arme, ruft er. Und ein letzter Gedanke. Dieser Gott ist oft so anders, als wir meinen, dass er sei. Und gerade dieser Geschichte hier, wo es um diese Vaterbeziehung geht, da stehen wir in der Gefahr, Gott zu verwechseln mit unseren irdischen Eltern, mit unserem irdischen Vater oder irdischer Mutter. Aber Gott ist anders als unser Vater oder als deine Mutter. Unsere Eltern sind nicht perfekt. Du magst vieles Gutes von ihnen mitbekommen haben, aber sicherlich auch das eine oder andere, wo es irgendwie nicht gut ging und passte. Aber Gott ist anders. Er ist tatsächlich vollkommen und gut. Und das ist hilfreich, wenn wir das tatsächlich für uns entsprechend immer wieder auch reflektieren, damit wir nicht unsere eigenen Kindheitserfahrungen mit unseren Eltern auf Gott projizieren. Und dass da manche Ängste sind, die wir eigentlich sozusagen von zu Hause mitgenommen haben. Angst vor Gott, aber eigentlich ist es Angst vor der Mutter oder dem Vater oder was anderes. Und das, was unsere Eltern uns schuldig geblieben sind, da kann Gott nichts dafür. Das sind uns unsere Eltern schuldig geblieben. Und das, was unsere Eltern uns geschenkt haben, das haben unsere Eltern uns geschenkt, ob sie an Gott geglaubt haben oder nicht. Natürlich ist Gott mit dabei und er sieht das Ganze, aber das entsprechend zu reflektieren, dass wir nicht das immer wieder eins und eins zueinander bringen und das verwechseln miteinander. Und vielleicht kann es deswegen sein, dass dir manchmal schwerfällt, Gott zu vertrauen. Er ist anders und er ist einer mit geöffneten Armen und lädt dich ein. Komm in meine Arme. Und er empfängt dich so, genau so, so wie du bist, gerade hier und jetzt. Und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen und mit dir zu gehen. Und er gibt dir deine Würde wieder, ja, er kleidet dich neu ein und richtet dich auf. Er vergibt dir und beschenkt dich und er ist bei dir und bleibt bei dir. Und mehr noch, er geht mit dir in deinem Alltag. Darum komm in seine Arme. Amen. Ich lade euch ein, gerade darüber gesprochen, wie wir ihm begegnen können. Und dann ist es folgerichtig, dass wir uns einen Moment der persönlichen Stille nehmen. Du bist eingeladen, mit Gott im Gebet in der Stille zu reden. Und dann bete ich mit uns.